Sitz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Das Rennen gegen die Stasi von Herbie Sykes erzählt die spannende, traurige und doch erfolgreiche Geschichte des Rennfahrers Dieter Wiedemann. Der ist sowohl für die DDR bei der Friedensfahrt angetreten, als auch für das Schweinfurter Torpedoteam bei der Tour de France. Es ist eine wahre deutsche Ost-West-Geschichte, die hier interessanterweise von einem Briten erzählt wird. Sykes arbeitet zuerst sehr anschaulich die Bedeutung der Friedensfahrt, dieser Tour de France des Ostens, für Sport, Politik und Gesellschaft heraus. Er bringt den Zwiespalt zwischen rauschhafter Begeisterung, politischem Kalkül und Instrumentalisierung der Sportler und Zuschauer auf den Punkt. Dann widmet er sich der Biografie Wiedemanns, der in Flöha im Erzgebirge aufwächst und vom Rennradfahren träumt. Bald fährt er seinen Altersgenossen aus dem Stand davon, steigt im Sportsystem DDR schnell auf und vertritt den Arbeiter- und Bauernstaat schon mit 19 Jahren bei internationalen Rennen. Allein der Partei will er nicht beitreten und verliebt sich dazu noch ganz schüchtern in die junge Silvia aus der Oberpfalz, die in Flöha ihren Großonkel besucht. Ohne Parteiausweis und verliebt in ein Westmädchen, dem er 3 Jahre lang Briefe schreibt, mehr braucht es nicht, damit Wiedemann Probleme bekommt. Vordergründig wird ihm noch als Meister des Sports gehuldigt, in Wahrheit ist ihm längst die Stasi auf der Spur. Bei einem Qualifikationsrennen für Olympia 1964 türmt er aus einem Hotel im hessischen Gießen. Er heiratet Silvia, fährt 1967 sogar bei der Tour de France. Doch natürlich ist das Stasi-Kapitel für ihn und vor allem für seine Familie damit noch nicht beendet. Sykes erzählt diese Geschichte anhand von Zeitungsartikeln, Stasi-Akten und langen wörtlichen Zitaten der Protagonisten. Dabei kommen nicht nur Wiedemann, sein Bruder und seine große Liebe Silvia zu Wort, auch die DDR-Radsport-Ikone Täwe Schur taucht auf, die britischen Rennfahrer Steele und Ziel und einige andere. Das Rennen gegen die Stasi, die Geschichte des Radrennfahrers Dieter Wiedemann, erzählt von einem bewegenden Rennfahrerleben unter schwierigen Bedingungen und macht deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die DDR-Staatsamateure bewegten. Das Buch wurde mit dem Cross British Sports Book Award als Best Cycling Book of the Year ausgezeichnet und ist im April 2015 auf Deutsch beim Covadonga Verlag erschienen. Es umfasst 420 Seiten und kostet 19,80 € und für 14,99 € kann man es auch als E-Book haben.
Wem das doch zu echt und real und tragisch ist, sei folgender fiktiver, fantastischer und wobei ähnlich spannender Roman empfohlen. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Buch gelesen. Ich habe natürlich spannende gelesen, ich habe verrückte gelesen, ich habe komische Bücher gelesen, aber Der dritte Polizist von dem Iren Flann O'Brien vereint all diese Attribute. Geschrieben hat O'Brien das Buch bereits 1940, veröffentlicht wurde es aber erst im Jahr 1967, posthum, ein Jahr nach O'Briens Tod. Die Geschichte ist erst einmal schlicht. Ein junger Typ ohne Namen begeht einen Raubmord, angestiftet durch einen zwielichtigen Mann, der den Hof bewirtschaftet, auf dem der Namenlose einst mal gelebt hat. Dorthin kehrt er zurück, alle, die er kannte, Mutter, Vater, alle Verwandten sind alle tot. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort einfach nur zu wohnen und das Werk des fiktiven Philosophen de Selby zusammenzustellen. Allein das Geld, um dieses Werk zu verlegen, fehlt ihm. Und der Zwielichtige und der Namenlose schlagen einen reichen Dorfbewohner mit einer selbstgebauten Luftpumpe nieder und dann mit einem Spaten tot, um dessen Vermögen zu ergattern. Das war aber keine gute Idee, denn sie bringt nichts, die Geldkassette ist fort. Und ab dann wird im Buch alles anders. Der Leser wird in eine absurde Gedankenwelt de Selbys geschickt, in der nichts ist und nichts war, wie wir hoffen. Häufig wird de Selby zitiert. Kern allen Seins ist die Ewigkeit, vielleicht am Ende einer geheimen Straße, am Ende eines Lebens, am Ende der Welt, verborgen in einem Keller. Ein Gebilde, das aussieht wie die Vorhalle einer kleinen ländlichen Kirche, heißt es im Buch. Dorthin wird der Namenlose auch kommen, also zur Ewigkeit. Handelt es sich um ein Fahrrad? Mit dieser Frage wird jeder, auch der Namenlose, auf der Polizeiwache begrüßt. Ein Nein auf diese Frage wird nicht akzeptiert. Drinnen in dieser Polizeiwache lehnt Sergeant Pluck, manchmal auch Wachtmeister McCreeskeen. Und diese beiden Herren führen absurde Gespräche und tauschen Zahlen aus, die in einem schwarzen Buch stehen. 10,6, 7,4, 1,5. Die Daten, die dort ausgetauscht werden, sind wahrscheinlich die Daten eines Fahrrads. Tatsächlich geht es den Polizisten ausschließlich um Fahrräder. Diese Fahrräder spielen auch im Buch verrückt. Und die Menschen, die auf diesen Fahrrädern sitzen, auch, ich will nicht zu viel verraten, aber als der Namenlose den Diebstahl seiner goldenen amerikanischen Uhr melden will, springt ihm Verwunderung entgegen, denn der Sergeant sagt zu ihm, warum sollte jemand eine Uhr stehlen, wenn er ein Fahrrad stehlen kann? Also es ist ziemlich absurd. O'Brien lässt uns beim Lesen nicht in Ruhe. Eine Auflösung rückt mit jedem Funken Hoffnung, endlich mal was begriffen zu haben, sehr weit weg. Wir, die Leser, hängen fasziniert fest, vielleicht in der Ewigkeit, aber wie weit reicht diese Ewigkeit? Und kann man mit ihr irgendwas erleben? Kann man ihr entkommen, vielleicht durch den Tod oder gar auf einem Fahrrad? Und für das Ganze stellt sich dann auch noch die Frage nach dem Warum. Der dritte Polizist von Flann O'Brien wurde von Harry Rowohlt übersetzt, 236 Seiten. Das Buch erschien im Verlag Kein und Aber, ist aus Papier nicht mehr erhältlich, nur noch antiquarisch. Allerdings kann man sich es als E-Book runterladen für knapp 14 Euro. Und wenn man es will und wenn man es hat, kann man sich für knapp 50 Euro die Werkausgabe von O'Brien zulegen, auch erschienen im Kein und Aber Verlag. So, jetzt du.
Na, mindestens so interessant, wenn auch überhaupt nicht fiktiv, ist Fat Tire Flyer von Charlie Kelly. Repack and the Birth of Mountainbiking lautet der Untertitel dieses Buches und es stimmt. Auf rund 250 Seiten wird man hier Zeuge der Geburt einer ganzen Radgattung. Kalifornien in den 70ern, ein paar Hippies in der Bay Area um San Francisco. Diese Eckdaten der Mountainbike-Entstehung kennen die meisten Geländeradfahrer. Doch das Buch von Charlie Kelly geht viel weiter und taucht wirklich ein in diese wilde Zeit. Das liegt vor allem an Charlie Kelly höchstpersönlich, denn er gehört selbst zu dem Haufen, der damals aus Versehen einen neuen Fahrradtyp erfand. Außerdem hat er die erste Mountainbike-Zeitschrift überhaupt, den titelgebenden Fat Tire Flyer, herausgegeben. Kelly ist wohl eine der besten Quellen, wenn es um die wilden Geländerad-Geburtsjahre geht. Schon wenn man den Buchdeckel umschlägt, springt einen die Geschichte aus erster Hand an. Hier sehen wir eine Karte der ersten Mountainbike-Rennstrecke überhaupt, des berüchtigten Repack aus dem Untertitel des Buches. Der Name ist Legende und rührt daher, dass die Rücktrittnarben der ersten Racer nach einer Abfahrt immer nachgefettet, repacked werden mussten, so anspruchsvoll, schnell und mit vielen Bremsstellen gespickt war dieser erste Kurs. Die Entwicklung des Freundeskreises, der sich dort hinabstürzte, zeichnet das Buch in chronologischen Etappen nach. Von Straßenfahrern wurden sie zu Dirtridern, die alte Cruiser modifizierten und mit Gangschaltungen ausstatteten. Bis die Entwicklung dieser Klanker zunächst in dem gipfelte, was Kelly the most important bicycle of the 20th century nennt, das wichtigste Rad des 20. Jahrhunderts. Joe Breeze, der die Rohdaten für die Karte im Buchdeckel geliefert und auch das Vorwort geschrieben hat, baute die ersten Mountainbike-Rahmen selbst. Schnell wird klar, dass dies erst der Ausgangspunkt für etwas völlig Neues ist. Ein Radtyp für richtiges Gelände. Mit Gary Fischer gründet Charlie Kelly die Firma Mountainbikes, die der Gattung ebenfalls aus Versehen den Namen gibt. Gebaut werden diese Rahmen von Tom Ritchie. Die Geschichte ist gespickt mit allerlei Szeneprominenz und so fühlt man sich tatsächlich mittendrin in dieser Zeit, die Kelly bis zum Ende der 80er Jahre begleitet. Neben seinem Insiderwissen tragen dazu vor allem die vielen Fotografien bei, die allein schon für mehrere Blätterdurchgänge gut sind, sowie die vielen Daten, die Kelly als Herausgeber des Fat Tire Flyers glücklicherweise archiviert hat. Charlie Kelly ist ein wunderbares Buch gelungen. Es dürfte nicht viele Fälle geben, in denen die Geburt einer Sportart so gut und so informiert dokumentiert wurde. Ein treffsicheres Weihnachtsgeschenk für Menschen auf Stollenrädern.
Klingt gut, ist notiert. Fat Tire Flyer, schön. Auf Folgendes bin ich ganz zufällig gestoßen. Der Mann, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, wenn er nicht sehr viel Zeit mit seinen Fahrrädern verbringt, zeigte mir erst kürzlich einen kleinen Comicstrip. Und darauf zu sehen waren ein Bärtiger in grünem Pullover mit tief in die Augen gezogener Fahrradcap, ein alter kleiner Mann, außerdem ein zynischer Vogel mit echt großer Mono-Augenbraue und eine aufgeweckte Frau mit Lastenfahrrad. Und damit lernte ich die wichtigsten Figuren aus der Comicwelt von Rick Smith und Brian Griggs aus Ohio kennen. Die sind die Macher von Yehuda Moon and the Kickstand Cyclery. Alles in dieser Welt, in dieser Comicwelt, dreht sich um Yehuda Moon und dessen Fahrradladen. Yehuda Moon ist ein leicht weltfremder Fahrradaktivist, der nach dem Tod vom alten Fred den Fahrradladen übernimmt. Und Yehuda fährt ein Randonneurrad bei jedem Wetter. Mit Lenkertasche. Die zynische Mono-Augenbraue gehört Joe, er ist Angestellter bei Yehuda und sowas wie der Antipode zu Yehuda. Er fährt nämlich Rennrad, vorzugsweise bei schönem Wetter, ab und zu auch mal Auto. Und dann ist da Thistle, eine ziemlich gute Selfmade-Mechanikerin und Teilzeitangestellte bei Yehuda, die erst im Verlauf der inzwischen fünfbändigen Geschichte zur Fahrradliebhaberin wird. Über diese Comicwelt gibt es so viel zu sagen. Ich muss mich beschränken. Also zum Beispiel, dass Anhänger einer christlichen Sekte, die sogenannten Shaker, ziemlich amtliche Rahmen für The Kickstand Cyclery bauen oder dass Fred eigentlich gar nicht mehr da ist, denn er wurde von einem Auto direkt vor dem Laden totgefahren und spukt jetzt als freundlicher Geist durch die Geschichte. Mit Yehuda geht es auf Vintage Rides, in diesen schönen Tweed-Klamotten, mit dem Zelt in den Wald oder zurück in die Vergangenheit. Yehuda war nämlich nicht immer Hippie. Er arbeitete mal für Firmen mit viel Geld, die große Shopping-Center bauen. Solche Leute haben großes Interesse an Yehudas Laden bzw. am Grundstück. Das lässt ihn aber kalt. Selbst dann noch, als sein Laden einmal komplett abbrennt, er wird dann wieder aufgebaut. Yehuda setzt sich für bessere Fahrradwege ein, für Fahrradwege überhaupt, und er hasst Autos. Aber er liebt seine Katze Fenders, die nimmt er manchmal mit in der Lenkertasche. Ich muss es zusammenfassen, so kauzig wie Yehuda Moon ist, so sehr liebe ich ihn, der ist toll. Und ich mag die liebevoll mit einfachen Strichen gezeichneten, kolorierten, sehr humorvollen und selbstverlegten Comics, ausschließlich finanziert durch Crowdfunding. Bereits erschienen sind 5 Bände, 1 bis 5. Und demnächst erhältlich ist dann eine Neuauflage von Nummer 5 und die ganz neue Ausgabe 6, Round the Band. Noch kann man mitmachen bei der Kickstarter-Kampagne. Einfach mal alle Infos durchlesen auf yehudamoon.com. Es lohnt sich, gibt noch ein paar tolle Specials, zum Beispiel diese Fahrradcap, die er immer in den Augen hat, so. Genau.